SRF Digital. Das ist Digital, der Technologie-Podcast von Schweizer Radio und Fernsehen. Ich bin der Luzi Müller und das sind Themen von dieser Ausgabe. Auch eine ganze Woche nach den ersten Enthüllungen beschäftigen uns noch die Abhörpraktiken vom amerikanischen Geheimdienst. Nach 6 Jahren kriegt das Betriebssystem vom iPhone ein neues Interface. Vor 20 Jahren hat Adobe das PDF erfunden, das Portable Document Format. Warum wir es mit dem Papst vergleichen, erfahrt ihr später in einem Podcast. Im Game-Tipp das digitale Sammelkartenspiel Scrolls. Und Gamer sind sich außerdem einig, dass der Kampf um die nächste Konsolengeneration entschieden ist. Vielleicht aber ein bisschen vorschnell. Auch nach einer Woche ist vieles um einen Überwachungsskandal von der NSA noch unklar. Wenigstens ist seit einiger Zeit die Quelle bekannt. Der Systemadministrator Edward Snowden hat sich selber enttarnt als Informant von den USA. Der Präsident Barack Obama und auch der Direktor der Nachrichtendienst haben die Existenz des Programms in den Grundzügen bestätigt. Sie vertreten aber immer noch die Ansicht, immer im Rahmen des Gesetzes gehandelt zu haben. Betroffene Firmen wie Facebook, Google oder Yahoo, die verneinen alle immer noch vehement, den Geheimdienst direkten Zugriff auf ihre Daten gewährt zu haben. In welcher der Zeit hat der Guido Berger die Frage beantwortet, ob man mittlerweile das Ausmaß der Überwachung kennt und die Art der Daten, die überwacht werden.
Also ich verstehe das so, das ist eine Art halbautomatischer Vorgang, um Kommunikationsdaten von Betreibern wie Facebook oder Google oder Yahoo anzufordern. Das muss auf eine spezifische Person gerichtet sein, also es darf nicht das große Schleppnetz sein. Das ist die gesetzliche Vorgabe für solche Anfragen, die vom Kongress auch mehrfach bewilligt wurde. Und das läuft dann wahrscheinlich so, dass ein Analyst eine Anfrage stellt, dass diese Anfrage von einem speziell dafür vorgesehenen Gericht genehmigt wird und dann an ein solches Unternehmen weitergeleitet und von denen beantwortet wird. Das ist eine Lesart, die sich eigentlich mit den Aussagen dieser Unternehmen und der Obama-Administration deckt. Und die Menge solcher Anfragen ist auch bekannt, denn dieses Gericht, das dafür vorgesehen ist, hat letztes Jahr rund etwa 1800 davon genehmigt.
Nur 1800 Personen, das tönt ja direkt harmlos. Dabei war ja bisher von Millionen Daten die Rede, die der NSA übergeben worden seien.
Also, so wie ich das verstehe, kommt da noch ein zweites paralleles Programm dazu, das dieses PRISM ergänzt und das nennt sich Blarney und dort geht es dann nicht mehr um die Detailabfrage bei diesen Anbietern, sondern es geht eigentlich um ein großflächiges Mitschneiden von Internetverkehr. Die USA sind dafür in einer guten Position, weil eben sehr viel des globalen Internetverkehrs durch die USA fließt und es wird auch seit Jahren vermutet, dass der Nachrichtendienst NSA genau das tut, eben diesen Internetverkehr mitschneidet. Und die Menge dieser Informationen, die da mitgeschnitten werden, die wird sichtbar in einem Programm namens Boundless Informant. Diese Quelle behauptet, dass etwa 100 Milliarden einzelne Informationsstückchen jeden Monat gespeichert werden.
Das sind ja riesige Datenmengen, die so gesammelt werden. Können die denn tatsächlich halbwegs seriös verarbeitet werden?
Also diese Datenmenge ist so etwa grob geschätzt ein Milliardstel des gesamten Internetvolumens, das durch die Netze fließt. Also da wird sichtbar, da wird bereits stark gefiltert, bevor gespeichert wird. Es wird nicht die gesamte Kommunikation gespeichert, sondern nur die Metadaten. Also nicht die ganze E-Mail, sondern nur wann hat wer wem eine E-Mail geschickt oder wann hat wer mit wem telefoniert, gechattet. Vielleicht sind auch Kreditkartentransaktionen drin. Dazu werden diese Daten auch noch gefiltert nach ihrer Herkunft. Von diesen 100 Milliarden kommt rund die Hälfte aus 4 Ländern allein, aus dem Iran, Pakistan, Jordanien und Ägypten.
Sind denn da die Überwacher nicht überfordert? Also das muss doch eine riesige Fehlerquote beinhalten.
Also diese Metadaten, die Blarney beobachtet, werden wahrscheinlich mit modernsten Algorithmen gefiltert, die diese Daten analysieren. Also wer redet mit wem, wer kennt wen, wer ist wann wo aktiv, da werden gewissermaßen Profile erstellt. Also nicht einfach Begriffe abgefragt, wie Bombe oder solche Dinge, das würde zu viel zu vielen Fehlalarmen führen. Also man würde dann wahrscheinlich sehen, wenn von einer bestimmten bestimmten E-Mail-Adresse in Pakistan plötzlich mehr Aktivität kommt, dass dann sozusagen ein rotes Lämpchen angeht und sich dann Analysten dran setzen. Und dann zu einem späteren Zeitpunkt würden dann Detailanfragen daraus entstehen, die wahrscheinlich dann eben über dieses PRISM-Programm abgewickelt würden, wenn man dann nicht nur wissen will, wer mit wem redet, sondern auch noch was die reden. Aber das ist sicher so, bei solchen Datenmengen gibt es zwingend mehr Fehlalarme als Treffer, und diese Fehlalarme als solche zu erkennen, ist schwierig und ist auch wichtig, weil es potenziell natürlich gravierende Folgen für die betroffenen Personen hat.
In kaum einem anderen Land haben so viele Leute ein iPhone oder einen Apple-Computer wie in der Schweiz. Und wer kein Gerät hat von Apple, der hat zumindest sicher eine eigene Meinung dazu. Der Jürg Tschirn hat sich darum die Präsentation von der Apple Worldwide Developers Conference in San Francisco genau angeschaut, dort, wo der Apple-Chef Tim Cook jeweils neue Produkte und Dienste vorstellt. Und er hat auf SRF 4 News auf die Frage geantwortet, ob Apple den gewohnt hohen Erwartungen hätte können nachkommen.
Ich denke schon, zumindest was das Äußere, also was das Design angeht. Es gibt ein neues Betriebssystem, iOS 7 heißt das, für die mobilen Geräte von Apple, also zum Beispiel iPhone und iPad. Und das Wichtigste sieht man dort sofort, ist das neue Design. Das kommt ohne Schnorkel aus, ohne unnötige 3D-Effekte. Man kennt das ähnlich etwa von Windows Phone 8, aber iOS 7 von Apple ist im Gegensatz dazu nicht ganz flach designt. Es spielt schön mit verschiedenen Ebenen. Auf der einen werden zum Beispiel die Apps angezeigt, also die Programmsymbole. Auf der anderen dann zum Beispiel Benachrichtigungen. Und das gibt einen sehr schönen Effekt von Tiefe und sieht auf den ersten Blick auch angenehm von der Bedienung her aus. Bei Apple ist neu Jonathan Ive zuständig dafür, wie das Betriebssystem aussieht. Er war bis jetzt vor allem bekannt für das Design der Geräte selbst, und auch da hat er immer gerne auf unnötigen Firlefanz verzichtet.
Neues Design also, aber wie sieht's denn im Innern aus? Hat das neue Betriebssystem auch neue Funktionen zu bieten?
Es gibt ein paar neue Funktionen, die zum Teil dann aber nicht funktionieren werden für ältere iPhones oder iPads. Es gibt zum Beispiel neu eine einfache Möglichkeit, Daten auszutauschen zwischen mobilen Geräten, aber auch mit dem Apple-Computer, zum Beispiel auf dem Schreibtisch. Es ist auch einfacher geworden, wichtige Funktionen zu kontrollieren. Man ist schnell im Schlafmodus, also da, wo man einstellen kann, nicht gestört werden zu wollen, oder auch schneller bei den Bluetooth-Einstellungen zum Beispiel. Da muss man jetzt sehen, wie sich diese neuen Funktionen in der Praxis bewegen. iOS 7 kann man ab Herbst auch bei uns herunterladen. Es wurde im Voraus auch spekuliert, dass Apple das Betriebssystem vielleicht ein bisschen öffnen könnte, im Gegensatz zu Geräten, zum Beispiel mit dem Android-Betriebssystem von Google, kontrolliert Apple sehr streng, was welches Programm darf. Und man hat gehofft, dass man neu vielleicht festlegen könnte, welches Mail-Programm Standard sein soll, dass ein Klick auf eine Adresse zum Beispiel Google Maps öffnen würde und nicht den Kartendienst von Apple selbst. Da ist gar nichts passiert, also wer mehr Kontrolle über sein Gerät erhofft hat, der wird wohl ein wenig enttäuscht sein jetzt. Auch wer erhofft hat, dass Apple bei den Cloud-Diensten vorwärts macht, also seine iCloud verbessert, der Dienst, wo Mail, Kalender etc. synchronisiert werden, wo man aber auch Daten in der sogenannten Cloud speichern kann und dann immer darauf zugreifen. Wer sich da große Sprünge erhofft hat, der wird wohl auch enttäuscht sein, denn auch da hat sich nicht viel getan.
Aber einen neuen Cloud-Service hat Apple ja doch noch vorgestellt, nämlich iRadio, einen Dienst zum Musikstreamen.
iTunes Radio, genau, der startet zusammen mit dem neuen iOS-Betriebssystem im Herbst. Es ist ein Gratisdienst, der allerdings Werbung beinhaltet. Man wird dort auch nicht gezielt nach Titeln suchen können, wie man das von anderen Streaming-Anbietern wie etwa Spotify kennt. iTunes Radio stellt stattdessen eine Art Radiostation zusammen, die den Geschmack des Benutzers treffen soll. Apple weiß, was die Benutzer in ihrer iTunes-Sammlung drin haben, kann also Vorschläge machen, die sie gut auf den Geschmack der Benutzer abstimmen können. Dieses Modell macht Sinn durchaus aus Sicht von Apple. Sie würden sich mit einem Modell wie Spotify ja selbst Konkurrenz machen, denn wer würde noch bei iTunes etwas kaufen können, wenn er eigentlich sowieso immer danach dem suchen kann, was er gerade hören will. Bei einem Streamingdienst wie jetzt das vorgestellte iTunes Radio stattdessen, und da spekuliere ich vielleicht ein bisschen, hat Apple dafür die Möglichkeit, zum Gehörten gleich noch einen Link mitzugeben zum iTunes Store eben, wo man dann die Musik auch kaufen kann, die einem gefallen hat.
Berühmter als der Papst, das sei ein Stück Software, sagt die Entwicklerfirma dahinter. Gemeint ist das PDF, das Portable Dokumentenformat, das jetzt ganz genau 20 Jahre alt wird. kennen alle, die mit einem Computer arbeiten, oder eben mehr Leute, die den Papst kennen. Das war Grund für uns, die beiden grossen P einmal einander gegenüberzustellen. Ich vertrete auf der einen Seite das PDF, der Jürg Tschirn auf der anderen Seite ist Team Papst. Also vielleicht zuerst einmal etwas ganz Äusserliches. Das PDF-Logo besticht natürlich mit seinem prächtigen Rot auf weißem Grund.
Das ist genau das Gleiche hier. Der Papst hat eine weisse Soutane und hat erst noch wunderschöne rote Lederschuhe.
Wie ist es mit Erstellen? Kann man ein PDF auf jedem beliebigen Computer?
Der Papst kann man auch ganz einfach erstellen. Man braucht halt einfach ein paar Kardinäle dazu und es geht nur zu Rom.
Ah. Und PDF funktioniert auch auf allen Computern, also auf allen Plattformen.
Der Papst der funktioniert dafür mit allen Katholiken.
Wenn es sicher sein muss, dann kann man ein PDF mit einem Passwort schützen.
Also bitte, das ist gar nichts. Der Papst der lässt sich von 110 Schweizer Gardisten schützen. Mhm.
Reden wir mal über etwas ganz anderes. Schriften. 14 Schriften hat es im PDF eingebaut. Helvetica, Zapfdingbats, Times.
Schriften. Der Papst, der redet Sprachen. Nämlich Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Französisch, Deutsch.
PDF kann man ganz einfach verschicken per E-Mail.
Der Papst, den kann man auch ganz einfach verschicken. Man braucht einfach ein Papamobil.
PDF gibt es heute in der 10. Version und hat darum kaum mehr Bugs.
Ja, siehst du, der Papst gibt es schon in der 265. Version und Bugs hat der Papst sowieso keine, weil er ist unfehlbar.
Team Papst! Wie ist es mit Löschen? Wenn man es nicht mehr braucht, dann kann man ein PDF-Dokument einfach in den Papierkorb ziehen.
Mhm, und der Papst der kann gar nicht mehr löschen, außer der Chef selber.
Egal, wer von diesen beiden jetzt bekannter ist, das Rencontre endet eindeutig mit einem Punktsieg für den Papst. Trotzdem wünschen wir dem PDF natürlich alles Gute zum 20. Das Video zu dieser Gegenüberstellung, das findet ihr auf srf.ch unter Wissen und Digital. Wir haben uns aber auch noch ein bisschen ernsthafter mit dem Thema auseinandergesetzt. Der Jürg Tschirn hat auf SRF 1 gesagt, dass die Behauptung von Adobe, dass PDF bekannter sei als der Papst, schon ein bisschen frech ist.
Ja, wir mussten also ein bisschen mit dem Kopf schütteln, als wir das gehört haben auf der Redaktion. Aber so daneben ist der Vergleich eben gar nicht. Also es fährt allein schon beim Aussehen an. Das PDF, das hat ein Logo, das in Rot und Weiss ist. Und der Papst, der trägt auch gerne mal die roten Schuhe zu den weissen Soutanen. Es ist aber noch auf anderer Ebene. Ich halte den Vergleich eigentlich auch stand. Also der Papst, der setzt sich für einen Weltfrieden ein, für die Verständigung zwischen den Menschen. Und das ist eben genau das, warum man das PDF vor 20 Jahren gefunden hat.
Gut, also jetzt muss man schon schnell erklären, warum trägt eine Datei ein PDF zur Verständigung zwischen Menschen bei?
Ja, das PDF ist erfunden worden als Dateiformat, das sich leicht austauschen lässt. Also egal, welchen Computer das jemand braucht, ob ein PC oder ein Mac, mit welchem Programm das er gerade arbeitet, mit welcher Version. Ein PDF lässt sich immer leicht zwischen den Plattformen hin und her schicken. Es ist also ganz unkompliziert. Austausch von diesen Dokumenten. Und was dazu kommt, es ist sicher, dass das Dokument bei dem, was es bekommt, genauso aussieht wie im Original. Also, dass es die gleichen Schriften sind zum Beispiel, dass das Layout auch gleich bleibt, dass die Zeit also nicht plötzlich der aufhört, was im Original noch weitergehen.
Also es ist quasi, wie man etwas ausdruckt, oder? Da hat man sie in den Finger und dann ist das PDF eigentlich wieder die elektronische Version von dem, was man ausgedruckt hat. So genau. Versucht es der Siegenthaler zu erklären. Also jedenfalls ist es ein Format, das Grenzen zwischen den verschiedenen Computerspielen auch keine Rolle mehr spielt.
Und was sich eben auch sehr einfach verschicken lässt. Mit dem Aufkommen vom Internet, das PDF ist ja in den letzten 20 Jahren mit dem Internet zusammen gross geworden eigentlich. Also mit dem Internet ist das PDF so eine Art Standard für den Austausch worden von elektronischen Dokumenten. Ein Vorteil, der eben da mitspielt vom PDF ist, dass das PDF selber meistens kleiner ist als die Originaldatei, also nicht so viel Platz verbraucht und das ist natürlich sehr praktisch, wenn man es mit E-Mail verschicken
will. Ich glaube jetzt, das PDF haben ja die meisten auch schon bekommen per E-Mail, aber wie geht es denn andersrum? Wie macht man selber aus einem Dokument ein PDF?
Das ist eigentlich fast so einfach, wie wenn man es bekommen will. Kommt ein bisschen darauf an, auf welchen Computer das man hat. Beim Mac, da ist das fest im System drin. Dort hat man immer die Möglichkeit, wenn man das Dokument ausdrucken auf Papier, dass man auch wählen kann, dass man es als PDF speichern will. Das ist auf dem Mac so. Bei Windows ist es bei neueren Versionen zum Teil auch schon fest drin. Muss man halt mal schauen, ob man die Möglichkeit hat, etwas als PDF zu drucken, heisst es. Mhm. Und wenn das nicht da ist, dann gibt es für ältere Windows-Versionen immer auch Gratis-Programme, wo man PDF machen kann. Wenn man so ein PDF macht, übrigens, dann gibt es auch die Möglichkeit, das Dokument zu schützen, dass es nur noch mit einem Passwort kann aufgemacht werden kann oder dass das Dokument nicht mehr verändert werden oder nichts daraus kopiert. Das ist sehr leicht einzurichten, so einen Schutz. Aber das muss man auch sagen, man sollte sich nicht darauf verlassen, dass die den auch Stange halten. Also wer ein bisschen Ahnung hat, dann kann so ein PDF-Schutz leicht umgehen.
Magic, so heisst ein extrem erfolgreiches Kartenspiel. Und Magic ist eigentlich die Legende, das erste Spiel in diesem extrem erfolgreichen Genre. Heute gibt es Sammelkartenspiele wie Sand am Meer und immer mehr wandern die auch auf den Computer über. Der Game-Tipp mit dem Guido Berger und dem Philipp Gerber.
Der SRF 3 Game-Tipp.
Jetzt ist ein neues Sammelkartenspiel erschienen, ein rein virtuelles. Squalls heisst es. Guido Berger aus der SRF Digitalredaktion. Für die, die jetzt diese Art von Spiel nicht so kennen, wie funktioniert denn Squalls?
Also eigentlich wirklich so, wie halt all diese Sammelkartenspiele funktionieren. Statt eben richtige Karten in den Fingern zu haben, spielt man es am Computer. Immer ein Duell, also gegen jemand anderen online oder gegen den Computer als Gegner. Mhm. Und beide Spieler haben eigentlich so einen Stapel von Karten und dann spielt man in jedem Zug eine oder mehrere von diesen Karten aus. Und das können dann Figuren sein, die vom Gegner angreifen oder Barrikaden, um sich zu abwehren oder so Verzauberungen, um die eigene Figur zu stärken oder die vom Gegner schwächen zu gehen. Das heisst, es ist dann immer so eine Mischung ein bisschen aus Strategie, wenn spiele ich welche Karten aus. Und dann hat es immer so ein bisschen ein Zufallsglückselement drin, weil die Karte ja dann auch noch kommen müssen, wenn ich es brauche.
Ja, und was für Karten hast du in diesem Stapel? Immer die gleichen?
Nein, das ist eigentlich wieder der zweite Teil von so einem Spiel und jetzt auch von Squalls, dass immer das Deck, sagt man dem, die Karte, den Kartenstapel zusammenstellen. Da jetzt bei Squalls sind es 50 Karten, die ich auswähle und die müssen dann zu meiner Strategie passen, müssen sich auch untereinander irgendwie optimal ergänzen. Bei Squalls gibt es jetzt da eine Art wie drei verschiedene Fraktionen. Growth, also Wachstumskarten, das sind so Waldläufer und Wölfe und die sind tendenziell eher schnell und aggressiv zum Spielen. Dann gibt's Energy, das sind so Roboter und Bomben, das ist eher eine Fraktion, die eher so ein bisschen defensiv ist, die langsamer ist zum Spielen, wo es ein bisschen länger geht. Dafür hat es dann umso mehr Bums, wenn man es dann mal aufgestellt hat.
Okay.
Und das dritte ist Order, das ist das, was ich im Moment spiele, das ist so ein bisschen eine Mischung aus offensiv und defensiv. Dort hat man viele so Soldaten, die sich gegenseitig gut ergänzen und wenn die so in einer schön aufgestellten Formation stehen, dann sind sie eigentlich am wirkungsvollsten.
Also in den Grundzügen ist es ähnlich wie in all diesen Sammelkartenspielen. Was ist denn an Squalls jetzt speziell?
Was ich sehr speziell gefunden habe, ist Bewegen. Also man spielt da die Karte, legt man nicht einfach so vor sich an, sondern man hat eine Art Spielfeld, wo man die Figuren dann draufstellt. Das sind so 5 Reihen, wo man je Seite hat, die eigene und die vom Gegner. Und am Ende von so einer Reihe steht immer so ein Götzenbild, ein Idol, nennen sie das. Und ich muss meine eigenen Idols schützen und die vom Gegner möglichst kaputt machen. Und ich kann jetzt meine Figürchen, wenn ich eine Karte ausspiele, um eine Figur zu setzen, dann kann ich die irgendwo auf ein freies Feld von meinen setzen. Was ich aber auch noch machen kann, ist die Figürchen von mir, die schon dort stehen, auch noch bewegen. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Es wird durch das sehr dynamisch, weil die Figuren nicht immer an dem einen Ort sind, wo man es angestellt hat ursprünglich, sondern weil die können übers Feld wandern und weil es wirklich auch wichtig ist, dass man das geschickt macht. Also es ist strategisch sehr, sehr interessant.
Bei Sammelkartenspiel geht es immer darum, die richtigen Karten zu sammeln und die man nicht will, mit anderen tauschen. Guido Berger aus SRF Digital Redaktion, du hast Squalls gespielt. Geht das Tüscheln da auch wirklich so gut?
Das geht da auch und ist eigentlich auch ziemlich bequem. Oder? Das ist ja bei den echten Kartenspielen, dort ist es ja so, dass man so im Laden so Päckchen kauft mit zufälligen Karten drin. Und dann ist es halt meistens so, dass dort nur noch wenige oder vielleicht gar keine Karten drin sind, die man noch irgendwie brauchen kann. Und die kann man dann zwar schon täuscheln, also in der Schule oder bei so speziellen Treffen, aber es ist recht so anstrengend halt. Oder man hat dann immer noch irgendwo eine Kiste voll mit so Karten rumliegen, die man nicht brauchen kann. Und in Squalls ist das so, dass wenn man ein Spiel in die Partie gewinnt, dann kommt man Gold über, also so eine Spielwährung. Und mit dem kann man sich dann neue Karten kaufen. Man kommt dann zufällig über. Und die man brauchen kann, kann man in seinem Deck, also in seinem Kartenstapel einbauen. Und die man eben nicht will, die kann man dann täuscheln mit anderen Spielern.
Mhm. Und wie macht man denn das?
Das geht eigentlich direkt im Spiel. Das ist das Bequeme dran. Oder es hat so einen Chat-Kanal, wo man dort rein kann gehen. Und dort geht es eigentlich zu und her wie in einem Bazar. Da bieten alle an, welche Karten sie zu verkaufen haben, welche sie gerne hätten, welche sie vielleicht möchten täuschen. Und eben entweder wird Karte gegen Karte getauscht, so wie man halt findet, dass es stimmt für einen, oder es wird mit dieser Spielwährung gezahlt oder man kommt Spielwährung über das Gold.
Also richtig verstanden, im Gegensatz zu Magic und Konsorten muss man kein richtiges Geld ausgeben für neue Karten.
Genau, und das ist eigentlich auch das Coole daran. Es ist nämlich wichtig, dass das Spiel fair bleibt, oder? Dass nicht einfach jemand, der viel Geld ausgeben will, sich einfach all die starken Karten kauft und dann irgendwie sich einen Vorteil kaufen kann durch das eigentlich.
Das ist nicht Fußball.
Das ist in Scrolls nicht so, genau. Es gibt zwar eine Art zweite Währung, Shards heissen die, und die kann man für richtiges Geld kaufen. Also man kann mit richtigem Geld so Shards kaufen, aber die Shards, die kann man eben nicht einsetzen, um gewöhnliche Karten zu kaufen, sondern die kann man einsetzen, um so das Kostüm von der eigenen Spielfigur zu verändern. Also eigentlich rein so kosmetische Sachen. Also das sind eine Art wie die zwei Währungen, Gold und Shards, die sind super getrennt. Es gibt dort eigentlich praktisch keine Vermischung. Und das ist auch ein Grund, wieso mir Scrolls eben sehr gut gefallen hat.
Scrolls gibt es für PC und Mac und ist übrigens von den gleichen Entwicklern wie Minecraft. Die ausführliche Kritik vom Guido wie immer auf srf.ch unter Wissen und Digital. Und wir bleiben gerade noch bei den Games. In LA ist die E3, die Electronic Entertainment Expo, zu Ende gegangen. An der E3 zeigt sich jeweils, wo sich die Game-Industrie anbewegt. Und dieses Jahr war das von besonderer Bedeutung gewesen, weil eine neue Generation von Spielkonsolen gezeigt worden ist. Sony und Microsoft haben schon vor der E3 je ein neues Modell von der PlayStation und der Xbox vorgestellt. Und an der Messe sind sie jetzt direkt gegeneinander angetreten. Die aktuellen PlayStation- und Xbox-Modelle sind schon gut 8 Jahre auf dem Markt und haben zusammen über 150 Millionen Stück abgesetzt. In Nordamerika liegt Xbox vorne, in Europa die PlayStation. Der Guido Berger hat auf SRF 4 News die Frage beantwortet, ob man nach der E3 schon Anzeichen sieht, wohin sich der Wettstreit von den grossen zwei in der nächsten Generation entwickelt.
Also wenn man so den Gamern zuhört, in den Foren liest, in den Gameblogs, auch bei den Fachjournalisten, dann finden die eigentlich ziemlich unisono, dass die Generation schon entschieden ist, bevor sie überhaupt begonnen hat. Und die habe einen klaren Sieger, nämlich die PlayStation 4. Das ist jedenfalls das Fazit vieler jetzt nach der E3. Das ist für Europäer vielleicht weniger überraschend, weil hier die PlayStation traditionell dominiert, aber für die Amerikaner war das fast ein Schock eigentlich, weil die bisher die Xbox immer als klarer Marktführer sahen.
Warum haben sich denn die Gamer schon so klar entschieden?
Da wäre einmal der Preis, also die PlayStation 4, die soll rund 100 Franken günstiger sein als die Xbox One. Wichtiger ist aber auch, dass die Gamer sich etwas übervorteilt vorkommen von Microsoft. Als Microsoft die Xbox One vorgestellt hat, haben sie sehr viel von Fernsehen gesprochen, von der NFL, von Skype. Sie haben die Xbox One als ein multimediales Gerät positioniert, also ein Kasten, mit dem man Fernsehen schauen kann, kommunizieren kann und auch noch spielen. Sony dagegen hat die PlayStation 4 gleich zu Beginn als reinrassige Game-Maschine positioniert und das kommt naturgemäß bei den Gamern besser an. Noch etwas entscheidender als diese philosophischen Unterschiede ist, dass die Xbox One den Gamern Einschränkungen auferlegen wird, die diese gar nicht mögen.
Und was sind das für Einschränkungen?
Also bei der Xbox One wird jedes Spiel, das man dafür kauft, an einen Benutzer-Account gebunden sein, einen persönlichen. Und mit diesem Account wird man sich einloggen müssen, um überhaupt spielen zu können. Also regelmäßig nach Hause telefonieren damit sozusagen. Und wenn das nicht geht aus irgendeinem Grund, wenn man zum Beispiel eine schlechte Internetverbindung oder gar keine Internetverbindung hat, wenn die Server von Microsoft überlastet sind, dann wird man nicht spielen können mit der Xbox One. Und zwar unabhängig davon, ob man das Spiel übers Internet heruntergeladen hat oder ob man es physisch auf einer Disk im Laden gekauft hat. Es wird auch nicht so einfach möglich sein, Spiele an Freunde auszuleihen zum Beispiel oder solche, die man nicht mehr spielt, weiter zu verkaufen. Sammler werden auch nicht mehr davon ausgehen können, dass sie Spiele, die sie jetzt kaufen, in 10 Jahren immer noch spielen können. Sony hat diese Steilvorlage dankbar genutzt und jetzt stolz an der E3 verkündet, alle diese Einschränkungen gibt es bei uns auf der PlayStation 4 nicht. Und das ist genau das, was die Gamer hören wollten.
Und teilen Sie denn diese Einschätzung auch, dass Sony das Rennen damit schon gewonnen habe?
Also ich glaube, kurzfristig, wenn man jetzt das kommende Weihnachtsgeschäft anschaut, dann ist das wohl schon so. Also da wird sich Microsoft auf einen zweiten Platz einstellen müssen. Langfristig bin ich mir aber nicht so sicher. Und zwar, weil ich den Eindruck habe, dass die gesamte Content-Industrie, also Musik, Bücher, Fernsehen, Filme und eben auch Spiele, dass sich das immer mehr in eine Richtung bewegt, wo wir digitale Inhalte nicht mehr besitzen, also kaufen und dann besitzen und folglich dann tun können damit, was wir wollen, sondern dass es immer mehr dahin geht, dass man solche Inhalte lediglich lizenziert, also beschränkt nutzen kann. Und Microsoft hat jetzt mit dieser Xbox One eigentlich eine Plattform, die genau diese Logik unterstützt, jetzt schon. Und es könnte gut sein, dass sich das für Microsoft dann in ein paar Jahren als ein Vorteil herausstellt, wenn eben die Inhaltsproduzenten solche Systeme gerne hätten, die auch einfordern. Und Sony könnte dann etwas mehr Mühe haben, eben genau diese Inhaltsproduzenten auf ihr System, auf ihre PlayStation 4 zu ziehen. Und das würde dann auch vielleicht bedeuten, dass die Gamer dann wieder zur Xbox wandern müssen, wenn sie neue Inhalte wollen, ob sie wollen oder nicht.
«Digital am Sonntag», so heisst unsere Leseliste, die wir euch jeweils einmal pro Woche zusammenstellen. Und normalerweise ist das eine Mischung von verschiedenen, unterschiedlichen Themen, wo wir dort interessante Artikel dazu haben. Für diesmal gibt es ein monothematisches «Digital am Sonntag». Guido Berger, du hast es zusammengestellt.
Prism steht diese Woche natürlich im Zentrum. Mhm. Das ist der Überwachungsskandal von der NSA in Amerika. Ich habe da verschiedene Artikel rausgesucht zu diesem Thema. Einer, der mich sehr eindrücklich dunkt, ist ein Porträt vom General Keith Alexander, heisst er, und das ist der Chef von der NSA. Aber eben nicht nur von der NSA, sondern der ist zum Beispiel auch der Chef vom Cyber Command, der gerade erst kürzlich geschaffen ist, wo die USA sich nicht nur verteidigen und ablösen, sondern eben auch aktiv technische Mittel einsetzen möchte, um andere Länder angreifen. Und also das Beispiel, wo man wahrscheinlich dann gerade daran denkt, ist Stuxnet, der Virus, wo wahrscheinlich die Amerikaner geschrieben haben, um das iranische Atomprogramm zu sabotieren. Also es ist wie so ein Mann, der im Zentrum von all dem steht, von diesen diversen technischen Cyber-Themen, die da in der letzten Zeit auskommen zu Amerika.
Also der Oberbefehlshaber von der amerikanischen Cyberarmee quasi.
Absolut. Und in dem Zusammenhang denkt man vielleicht auch an Julian Assange. Der hat einen Artikel geschrieben in der New York Times, wo er so die Art von Argument macht, wo man eigentlich schon länger gehört von ihm, wo er eben findet, Überwachung führt zu autoritären Systemen und das ist böse. Und das hat er nicht einmal eine Woche gemacht, bevor der Prism-Skandal rausgekommen ist, hat er den Artikel geschrieben in der New York Times und dort hat man wahrscheinlich gedacht, ja, das ist jetzt wieder so die übliche Julian Assange-Rhetorik, ist wahrscheinlich ein bisschen paranoid und jetzt nach dem Skandal tönt das plötzlich alles ganz anders, was man dort liest. Also es ist noch spannend, so das Rückblick nochmal zu lesen.
Eigentlich fast schon Pflichtstoff. Die Links zu all diesen Artikeln und eine kurze Zusammenfassung, um was es genau darum geht, findet ihr wie immer in der neuesten Ausgabe vom «Digital am Sonntag» auf unserer Webseite srf.ch unter «Wissen und Digital». Wenn euch etwas gefallen oder auch geärgert hat, wenn ihr ein Thema vorschlagen wollt, wir freuen uns über alle Arten von Feedback. Schickt uns das auf digital@srf.ch oder schreibt auf Facebook dort auf «SRF Digital». Die Online-Artikel zu allen Beiträgen, die findet ihr auf srf.ch unter «Wissen und Digital». Und unsere Videos abonniert man am einfachsten direkt auf YouTube. Unsere Show heisst dort «SRF Digital». Das war es für diese Woche vom Technologie-Podcast von Schweizer Radio und Fernsehen.
Ein Podcast von SRF. Mehr auf srf.ch unter «Digital».